Lass uns beten, bevor wir weitermachen. Wer will, kann dazu aufstehen, wer möchte. Allmächtiger Gott, großer Herr, ich danke dir für deine Liebe und Güte. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir vor dir stehen dürfen und mit dir reden dürfen. Was für ein Vorrecht. Herr, du hast uns dein Wort gegeben, auf dass wir wirklich dich besser kennen und deine Wege kennen. Ich bete einfach, dass du unsere Herzen wirklich ganz für dich öffnest und deine Wege klar machst, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe und Güte, Herr, und dass du uns immer wieder aufs Neue deine Wege zeigst. Amen.
Amen.
Okay. Jeder von uns kennt bestimmte Situationen, wo wir vor einer Entscheidung stehen. Und es sind zwei, so ich sag mal, konkurrierenden Gedanken oder Gefühle oder Wünsche. Die werden manchmal so dargestellt wie so ein Engelchen, Teufelchen. Ja? Also das ist aus dem Film Ein Königreich für ein Lama. Diese Gedanke, dass der eine sagt das, die konkurrieren. Die Sache ist einfach, im echten Leben tauchen sie so nicht auf. Im echten Leben ist es auch nicht immer so einfach, das Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Man muss schon gut schauen. Manches, was für jemanden gut ist, ist für einen anderen schlecht. Heute geht es zum Teil um diesen inneren Konflikt, der hier dargestellt wird. Ich denke, wir können eine Menge lernen von dem, was Paulus in diesem Kapitel zu uns spricht. Im Römerbrief Kapitel 7 ist es wichtig, den Zusammenhang im Auge zu behalten. Das heißt, was will Paulus sagen? Wir können einen Vers rausnehmen und viel daraus machen, aber wenn wir das Gesamtbild ignorieren, dann können wir Probleme bekommen. Einiges, was Paulus sagt, ist eine Reaktion oder eine Ergänzung zu dem, was er gesagt hatte im letzten Kapitel, was wir auch gesehen haben. Also wenn wir im siebten Kapitel beginnen, dann redet er über das Gesetz. Und das bezieht sich auf etwas, was wir im Kapitel 6 schon gelesen haben, nämlich diese Worte, dass Paulus an die Christen schreibt, er sagt, ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Da hat er dann nach Vers 14 dargestellt, was es nicht bedeutet, dass die Gnade nicht Freibrief für alles Mögliche bedeutet, dass man einfach so leben kann, wie man will, Sünde inklusiv, sondern es geht um eine andere Lebenseinstellung und hier belegt er das, was das bedeutet und warum das so ist. Und er benutzt dazu ein Beispiel von der Ehe. Mann und Frau sind verheiratet. Nach dem Verständnis aus dem Gesetz, sie sind verheiratet. Das ist endgültig. Nicht mal so für ein paar Jahre. Also dann, wenn aber der Mann stirbt, dann sind sie nicht mehr verheiratet. Durch den Tod ist nicht mehr, die Frau ist nicht verheiratet mit einem toten Mann. Die ist frei, sagt er. Frei, um nochmal zu heiraten. Durch diesen Tod sind neue Verhältnisse geschaffen. Und dann Paulus benutzt dieses Beispiel und sagt, okay, was das Gesetz betrifft, ist auch so. Genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstanden, könnt gute Frucht bringen. Das heißt, gute Taten für Gott. Ich finde es interessant, dass Paulus die Ehe als Beispiel benutzt. Weil die Ehe ist, oder wir verstehen es, ich verstehe das als ein Bund zwischen zwei Menschen. Man tritt in einen Bund ein, im Bund der Ehe. Und so ist es auch, dass das gleiche Wort benutzt für das, was Gott getan hat mit den Israeliten, als sie am Sinai waren. Sie treten in einen Bund mit ihm. Das ist nicht einfach ein Vertrag, wo man geregelt alles klar ist. Es ist in eine neue Beziehung. Das hat mit Beziehung zu tun. Eine wichtige Beziehung zu tun. Und das Gesetz Mose hat diese Beziehung geregelt. Und dann als Jesus kam, da hat er gesagt, am Abend, bevor er gestorben ist, ja, das ist nur ein neuer Bund in meinem Blut. Ein neuer Zusammenkommen zwischen Gott und Menschen auf eine andere, ganz andere Ebene. Und das löst diesen alten Bund auf. Und so sagt auch Paulus dann zwei Verse später, jetzt seid ihr vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher durch Einhalten jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Seht ihr, das sind einige Dinge einfach anders geworden. Früher, also in dem alten Bund, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen regelte, da ging es um einzelne Gesetze. Hier geht es um eine Beziehung, wo es nicht darum geht, jedes Gesetz möglichst penibel zu halten, sondern auf Gott zu hören, wie wir die Beziehung mit ihm ausleben. Eine neue Lebensweise. Ja? Wir dienen, und das ist ja eben das, was wichtig war, wir dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Führung, die Gott uns schenkt. Ja? Und das ist wichtig, weil wir haben überlegt, ja, es geht nicht darum, dass wir etwas tun, nur weil es ein Gebot gibt. Es geht darum, dass wir etwas tun, weil wir von uns innen hinaus der Geist uns dazu führt. Und das will. Ja. Jesus hat das schon angedeutet. Er sagte, was ist das größte Gebot? Es ist Gott zu lieben von deinem ganzen Herzen, mit deinen ganzen Kräften, mit allem, was du bist. Und das heißt nicht einfach zu sagen, okay, hier ist das Gebot, das soll ich jetzt erfüllen. Ja? Das erfüllt nicht dieses Gebot der Liebe. Stellt euch mal vor, wenn es unser Hochzeitstag wäre und ich Blumen kaufe und in die Tür reingehen und ich sage zu meiner Frau, hier, das ist meine Pflicht, ich erfülle jetzt mein Gebot als Ehemann. Wie würde sie reagieren? Ja? Da kriege ich die Tür vor die Nase zugeknallt. Ne? Ja? Das ist das, was Paulus meint. Es geht nicht um Verpflichtung und Gebot, das sollst du tun, das sollst du nicht tun. Es geht darum, dass wir Gott vom ganzen Herzen lieben, in diesem Bund, den wir eingegangen mit ihm, und aus diesem, da heraus, aus dieser Liebe heraus, das tun, was Gott will. Und die Gebote, die Dinge, die da sind, die dienen dazu, dass wir das erkennen, was Gott eigentlich will. Und so ist es wichtig, auch hinter dem Gebot zu schauen, was will Gott eigentlich? In diesem neuen Bund geht es ganz anders zu. Und wenn wir das lesen, dann könnte jemand sagen, okay, Moment, also, und ich denke, Paulus sieht so manche Denkweisen schon im Voraus, wenn das so ist, dann ist das Gesetz eigentlich blöd. Warum haben wir es überhaupt? Ja. Paulus stellt die Frage selbst und verneint es sehr stark. Dieses niemals, also hatten wir letzte Woche schon gesagt. Das soll nie und nimmer sein. Es gab, das Gesetz hatte eine ganz klare Funktion. Was sagt er? Vers 7. Ohne Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Das Gesetz war dazu da, um uns klarzumachen, das ist richtig, das ist falsch, das will Gott, das will er nicht. Und mit dem Ziel, dass wir dadurch auch, indem wir das tun, was Gott will, Leben haben. Paulus sagt sogar selbst, bevor ich das Gesetz kannte, war ich am Leben, mir ging es gut. Er sagte, dann kam das Gesetz und ich war dann, am Sterben. Ja? Warum? Warum dann das Gesetz, wenn es einfach ihm nachher schlecht geht? Ja? In unserer Unwissenheit können wir sehr viele Dinge tun und uns geht es dabei gut in dem Moment. Aber sobald wir wissen, was Sache ist, dann ist ein anderer Zustand, den wir berücksichtigen sollen. Es wird erzählt in der Ukraine, als die vor, wie lange ist das, 30 Jahre jetzt, wo diese Kraftwerke hochgingen, diese ganze Radioaktivität, dass Menschen, wenn sie da nichts davon gehört haben, normal gelebt haben und nicht wussten, was Sache waren. Erst als sie gehört haben, da sind Strahlungen überall in dem Boden und dann ist sie aufgefallen, das Gesetz soll dazu dienen, dass wir wissen, was Gott will. Wie Paulus sagte, wir können gut leben ohne das Gesetz. Das Problem ist, wir können nicht zu Gott kommen ohne das Gesetz, ohne zu wissen, was er will. Das ist das Problem. Denn Leute sagen ja, warum sollen wir das Gesetz? Gib mir keine Gesetze, keine Regeln. Da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Man kann sein Leben so schön zusammenbasteln, wenn es nur das Leben hier betrifft. Das Problem ist, damit kommt man nie zum Gott. Damit kann man nie mit Gott zusammen eine Verbindung haben. Da braucht man etwas. Das ist das Gesetz. Wenn du deinen Schöpfer in dein Leben einbeziehen willst, dann sieht es anders aus. Dann stellt man die Frage, ja, was will Gott überhaupt? Und dann geht's los. Denn im Gesetz erkennen wir, wer Gott ist und wer Gott will. Was Gott will. Und das große Problem ist eigentlich nicht das Gesetz. Es ist ein anderer. Vers 11. Die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutze ich es, um mich zu betrügen und dann mich zu töten. Das heißt, das Problem war nicht das Gesetz, sondern wir sind das Problem. Beziehungsweise die sündhafte Natur in uns. Da ist etwas in uns, was sich gegen Dinge auflehnt, die gut sind, eigentlich gut sind für uns. Unsere sündhafte Natur war nicht in der Lage, auch die Kraft nicht und der Wille, das zu tun. Paulus sagt, das Gesetz war gut und richtig und heilig. Es wurde vom Geist Gottes den Menschen gegeben. Das sagt Paulus mehrmals. Das Problem ist in dir und in mir. Wir schaffen es nicht, zu leben, wie es dem Gesetz entspricht. Und verstehe mich nicht falsch, von Paulus nicht falsch. Wir sollen nicht dazu führen, dass ich kann nicht anders, so ist die Sünde halt. Ich habe keine Verantwortung für, die Sünde macht es. Ja, also, nee, wir haben die Verantwortung wohl, aber wir schaffen es nicht. Und das Problem war schon immer da. Nur ein Beispiel aus Hesekiel. Als Gott ihn beauftragte, zu dem Volk zu reden, da sagte er, die Leute von Israel werden nicht auf dich hören. Sie wollen nicht hören, denn sie haben eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Sie sind stur und ihr Herz ist aus Stein. Das haben sie schon von der Wüstenwanderung an immer wieder gezeigt. Über die Jahrhunderte. Immer wieder. Das Problem war in ihrem Herz, das nicht bei Gott geblieben ist. Und das Problem, das große Problem ist, und das sagt eigentlich, hier steht eigentlich hier in Kapitel 7, ist, das Gesetz war gar nicht in der Lage, diesen Zustand zu ändern. Und deshalb schon in Hesekiel wird es angekündigt und dann kommt es, indem Gott sagte zu Hesekiel, ich will ihnen ein neues Herz geben, ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus dem Leib nehmen und ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnung bewahren und sie tun. Und sie sollten mein Volk sein, ich will der Gott. Da fehlt was, da fehlte damals was und da fehlt was in uns Menschen, wenn wir nicht mit Jesus leben. Ein neues Herz, ein neuer Geist, sein Geist. Beides konnte Gott erst durch Jesus Christus schaffen. Denn durch das Opfer von Jesus am Kreuz schaffte er die Voraussetzung dafür. Er hat es möglich gemacht, dass Gott uns vergeben kann, dass Gott uns neu schaffen kann. Uns ein neues Herz und seinen Geist in uns. Und so können wir dann leben, wie wir es eben beschrieben haben in Vers 6. Ja, wir sind frei, um ihm zu dienen, wie er will. Und so beschreibt er diese Zwickmühle, die man hat, wenn man nicht zu Gott gehört und nur Gesetz hat. Aber danach, ab Vers 14, beschreibt er eine Lage, in die er sich befindet oder befand, die für manche Schwierigkeiten bringt. Da sagt er zum Beispiel in Vers 15, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und da stellt man die Frage, ist das jetzt oder vorher, bevor er Christ geworden ist? Und das ist die große Frage. Dann da wiederholt er in anderen Worten. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Klingt gar nicht so gut. Ja, ich will es, aber genau das Gegenteil kommt bei raus. Und dann sagt er noch, gleich danach, um das so ein bisschen zu untermauern, zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Die Schwierigkeit hier ist es eben, Paulus in einer Weise, man denkt, okay, das beschreibt sein Leben, bevor er Christ geworden ist. Das hört sich so an. Ja? Ich werde zu einem Gefangenen der Sünde. Aber das Problem ist, dass er in der Gegenwartsform redet. Er sagt, das ist so. Gut, das könnte auch so ein literarisches Werkzeug sein, aber dann gipfelt es dann im Vers 24, wo er sagt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Ich elender Mensch, Verzweiflung pur. Er sagt auf der einen Seite in Vers 22, dass er Gottes Gesetz mit Freude zustimmt. Aus innerster Überzeugung. Könnte auch bei dem Leben vor der Begegnung mit Jesus der Fall gewesen sein. Aber dann sagt er in Vers 25, interessanterweise, doch, ja, da war die Frage, wird mich niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus befreit ihn aus diesem Zustand. Es geht also beides, während ich meine innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Also Moment mal. Er hat gesagt, er ist befreit und jetzt sagt er, ist noch versklavt und er springt hin und her. Schwierig zu verstehen hier. Als ich das gelesen habe, kamen mir zwei Gedanken. Erstens redet er hier von seinen Kämpfen, seinen Versuchen, das zu tun. Ohne, hier sehe ich nichts von Gottes Geist, der in ihm ist. Heißt das, dass es vor seiner Bekehrung war? Ich glaube nicht. Mein Verständnis ist einfach, weil er redet in der Gegenwartsform, vor allem hier, ist das, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft Gottes Willen zu tun, sind wir dazu verurteilt zu scheitern. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen seinen Geist in uns, der uns die Kraft gibt, der uns fähig macht, das zu tun. Wenn wir nur auf uns selbst oder aus uns selbst heraus Dinge tun wollen, merken wir, diese sündige Natur ist irgendwo noch dabei. Wir brauchen Gottes Kraft und Gottes Geist, wenn wir mit Gott leben wollen, wenn wir nicht verzweifeln wollen, wenn wir dieses Leben mit Gott leben wollen. Und das ist eigentlich, wo wir denn in Kapitel 8 wechseln sollten. Aber das macht Kyle nächste Woche. Ja, also. Also musst du ja eine Woche warten, bis du die Lösung von dieser Frage. Es gibt aber noch einen Gedanken mir, die mich hier immer wieder antreibt. Und ich denke, zum Teil ist dieser Abschnitt besonders dafür, weil Paulus ein gewisses Missverständnis auch begegnen will. Denn manche denken, was denken sie, wenn sie Christ geworden sind, wenn sie Jesus jetzt nachfolgen und Vergebung haben? Die denken, da alles wird jetzt, muss jetzt geschmiert laufen, jetzt läuft alles so super. Ja? Denn sie sagen ja, was wir ja in Kapitel 5 gelesen haben, ich habe jetzt Frieden mit Gott, ich lebe in seiner Vergebung, ich habe Zugang zu seiner Gnade, eine wunderbare Hoffnung, die mich beflügelt. Ich habe vor allem die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Was kann schon schief gehen? Ja? Betonung. Und das habe ich damals auch betont. Schon jetzt haben wir all das. Jetzt haben wir all das. Schon jetzt. Das ist nicht nur hier Zukunftsmusik. Das ist jetzt. Für unser Leben jetzt. Aber, und das ist hier das große Problem, es gibt noch eine andere Seite. Unsere eigensinnige, sündhafte Natur hört nicht auf zu existieren. Wir sind nicht auf einmal magisch vollkommen geworden. Obwohl wir es gerne möchten. Diese Zeit der Vollkommenheit kommt noch. Und sagt man, ich hätte es so gern, dass es jetzt schon da wäre. Ja, wäre so viel schöner. Aber Paulus sagt ganz klar, im ersten Korintherbrief, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune, wenn Jesus wiederkommt. Denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Wir werden verwandelt werden.
Denn dieses Unverwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen.
Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir diese Vollkommenheit haben, von der wir jetzt nur träumen. Vielleicht ansatzweise haben. Eines Tages wird das der Fall sein. Deshalb halten wir an dieser Hoffnung fest, von der Paulus in Römer 5 redet. Weil wir eines Tages dann Realität wird. Und das ist ja wirklich eine wichtige Sache. Das ist ein wichtiger Grund, weshalb man wirklich überhaupt Jesus da sagt, ja, ich will dieses Leben haben, deshalb gebe ich dir mein Leben. Wenn du es nicht getan hast, tu es bitte. Dann werden alle eigentlich nur dabei sein, die durch das Blut Jesu gereinigt sind. Oder wie es in der Offenbarung steht, dessen Name im Buch des Lebens steht. Hier haben wir eine wunderbare Hoffnung. Aber es ist noch nicht da. Es kommt noch. Es gibt im Leben mit Jesus Christus so viel, was jetzt schon da ist. Schon jetzt haben wir das alles. Aber es gibt auch in unserem Leben ein gewisses noch nicht. Und wir stehen in dieser Spannung zwischen dem, was jetzt schon ist und das, was noch nicht ist. Und in dieser Spannung steht auch, und das ist meiner Meinung nach, was Paulus hier auch sagt. Paulus sehnt sich danach, diese ganze Kämpfe mal loszuwerden. Und beschreibt die Tatsache, dass auch wenn wir Christen sind, hören diese Kämpfe nicht auf. Was Paulus in Kapitel 7 beschreibt, ist ein Zustand, an dem, soweit ich verstanden habe, Martin Luther fast wirklich zugrunde gegangen ist, weil er einfach zweifelt daran. Immer wieder kam er wirklich wie eine Wand, seine Unvollkommenheit. Und er sagte, ich bete dafür, geduldig zu werden, ich schaffe das nicht, ich verzweifle und dann bete ich, geduldig zu werden, ich schaffe es, geduldig zu werden, auf einmal bin ich stolz und jetzt habe ich ein Problem mit meinem Stolz. Und wir merken einfach immer wieder die Unvollkommenheit in uns und dass wir in einer Welt leben, die gefallen ist, unsere Natur, unser, Paulus nennt es das Fleisch, immer wieder auftaucht. Das, was sich wieder Gott strebt. Wir leben in dieser Spannung. Schon jetzt, aber auch noch nicht. Wir sind unvollkommen, sagt Paulus. Und wir bleiben das auch bis zu unserem Lebensende. Und deshalb ist Kapitel 8 so wichtig, weil es darum geht, aus der Erkenntnis heraus, wie wenig wir aus eigener Kraft schaffen, wie sehr wir Gottes Geist und Gottes Führung brauchen. Und es ist ja interessant, weil dann denke ich mal, wenn Paulus so klar darstellt, dass wir nie und nimmer vollkommen sein werden, dann warum tun wir uns Christen so schwer, das einfach zuzugeben? Dass wir Kämpfe haben, dass wir es nicht schaffen. Warum fühlen wir uns verpflichtet und manchmal habe ich fast den Eindruck, auch bei mir selbst, dass wir eine Fassade aufbauen, als hätten wir das ganze Leben im Griff und alles läuft super bei uns. Ja, wir sind ja Christen. Und ich glaube, Paulus will hier klarstellen, das ist eine gelebte Lüge. Denn solange wir hier auf der Erde sind, haben wir unsere Kämpfe. Haben wir diese Spannung, diesen Konflikt zwischen unserem Fleisch und dem Geist. Jesus sagte selbst zu Petrus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und da ist dieser Konflikt auch, das schon jetzt. Und das nicht da, noch nicht. Und wenn wir das wissen, Ich fand es interessant, dass ich ein Buch gelesen habe, wo er sagte, wo er fast verzweifelt war, weil er mit einem älteren Mann gesprochen hatte, der gesagt hatte, von dem er wirklich ein Vorbild war. Und er sagte, ich habe Kämpfe in meinem Alter, die ich als junger Mann nie hatte. Und er war verzweifelt. Ich dachte, Mensch, ich dachte, ich bringe das irgendwann hinter mir. Und dann hat er festgestellt, ja, diese Kämpfe haben wir. Warum? Damit wir uns immer wieder zurück zu Jesus kommen und wir immer wieder sehen, da das Vertrauen ist das, was mich durchbringt. Seine Kraft. Ich werde nie dahin kommen, dass ich Gottes Kraft nicht brauche. Dass ich die Führung des Geistes nie brauche. Wir brauchen immer wieder die Hilfe Gottes in allem, was wir tun. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die Paulus hier uns geben will. Dass es ein Kampf ist. Und das Entscheidende ist nicht, dass wir irgendwie Buch führen, wie viele Kämpfe wir gewinnen und verlieren. Entscheidend ist, dass wir den Kampf nicht aufgeben. Dass wir lernen wirklich, wir lassen zu, dass Gott uns verändert und dass wir aus der Liebe heraus ihm dienen. Mitten in all den Kämpfen, die wir haben. Immer wieder, aufs Neue. Bis eines Tages die Hoffnung zur Realität wird. Dann hören die Kämpfe auf. Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir, Herr Jesus, du hast diesen Kampf gewonnen. Du hast am Kreuz das alles klar gemacht. So leben wir nicht mehr, sondern du lebst in uns. Und wir sehen uns danach, nach einer Zeit, wo diese Kämpfe aufhören. Und doch wissen wir, das wird kommen, aber es ist noch nicht da. So schenk uns deine Kraft, deinen Geist. Öffne unsere Augen für sein Wirken, nur unsere Ohren für seine Führung. Öffne uns für das, was du sagen und tun willst. Amen. Wir laden alle ein, noch Gemeinschaft mit uns zu genießen. Eine Sache, die wir nicht gesagt haben. Nächste Woche haben wir gemeinsames Essen, dass man sich das merkt. Ich möchte euch ermutigen, einfach in die neue Woche zu gehen mit ihm. Mit ihm. Ja, mit Jesus Christus jeden Tag anzufangen. Denn nur aus seiner Kraft heraus werden wir überhaupt was packen. Amen.